Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen guten Morgen, Südtirol. Einen schönen letzten Sonntag im Juli. Ein schwerer Unfall in der Formel 1. Der hat schon viele große Fahrer das Leben gekostet. Und ein schwerer Unfall ist es, der zwar Gott sei Dank nicht das Leben, aber die Formel 1-Karriere unseres heutigen Gastes beendet hat. 1994 im Mai damals ist es passiert. Sie erinnern sich vielleicht daran, seither gibt es ein neues Leben, auch ein rasantes Leben noch und viel Spannendes zu erzählen heute hier zum Frühstücksratscher. Der Tiroler Autorennfahrer Karl Wendlinger sitzt mit uns heute hier zum Kaffee. Einen schönen guten Morgen, Karl.
Ja, guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Du bist andauernd unterwegs und da und dort und bis nach Asien. Ist ja gut. Bis 12 Uhr zu Südtirols beste Musikmix heute am Sonntagvormittag. Freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, ja. Und schön, dass ich da sein kann.
Südtirol 1 am Sonntagmorgen, auch bei Ihnen am Frühstückstisch vielleicht heute oder schon unterwegs im Auto, ins Schwimmbad vielleicht. Wir sitzen in sehr schnellen Autos hier heute bis 12 Uhr in Feuer und Flamme mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer, dem Autorennsportler Karl Wendlinger, den wir heute hier im Kranewitterhof bei Innsbruck treffen zum Sonntagsratscher. Karl, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie du schon gesagt hast, bin ich in der letzten Zeit oder eigentlich schon jahrelang regelmäßig unterwegs, aber das ist dann mehr, kannst du sagen, immer so ab April bis November habe ich sehr viel zu tun. Ich bin seit einigen Jahren bei AMG Mercedes unter Vertrag.
Das ist praktisch die schnelle, sagen wir so, die schnelle Mercedes.
Genau.
Die Rennen.
Das ist die Sport, da werden die sportlichen Autos von Mercedes gebaut, ja. Auf der Basis der Mercedes-Modelle, wie der C-Klasse, da gibt es dann bei AMG den C63, das ist das schnelle Modell, oder auch den AMG GT. Das zweite rein bei AMG entwickelte Straßensportauto.
Und was hast du draußen stehen jetzt?
Ich habe einen C450, ein Kombi, weil erstens immer Platz brauche und zweitens brauche ich einen Allrad, weil bei uns, ich bin gebürtiger Kufsteiner, wohne in Thiersee, ein bisschen am Hang um und leider hat es letzten Winter nicht viel Schnee gehabt, aber ein paar Mal war ich nicht heimgekommen, sagen wir so, ohne Allrad und deswegen habe ich ein Allrad, ein gemütliches Auto.
Und jetzt frage ich noch von Dingen, die ich verstehe, welche Farbe hat es?
Dunkelblau mit hellbraunen, ich weiß nicht, wie das Leder genauso ist, mittelbraunes Leder. Ich kriege ein Dienstauto von AMG Mercedes, hole das aber in Österreich, beim Papas in Salzburg. Und dann habe ich mit der gefragt, wie kommst du auf das, dunkelblau und so mittelbraunes Leder? Sag ich, weil ich es in Italien oft ziehe. Sag ich, echt? Sag ich, ja, genau, das sehe ich in Italien oft und das gefällt mir.
Ja, stimmt, das ist so Kamel.
Genau, ja.
Schön. Was machst du aber genau? Also wir haben Kommentatorentätigkeit bei ORF, das haben wir also so im Kopf noch irgendwo, dass du da...
Das mache ich jetzt nicht mehr, das habe ich 5 Jahre gemacht, von 2010 bis 2014, so 3 bis 5 Rennen im Jahr. Und jetzt ist eigentlich, meine Haupttätigkeit ist beim Mercedes AMG. Ich bin da, wie gesagt, ich fahre immer noch ein bisschen Autorennen mit dem AMG GT Rennauto, mit der GT3-Klasse heißt das. Ja, das ist einfach so ein Reglement, was weltweit mittlerweile schon gibt für Straßensportwagen, die was zu Rennautos umgebaut werden. Da gibt es 12 Hersteller, was also Autos bauen, auf 13, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes AMG, BMW etc. Und dann bin ich bei der AMG Driving Academy, heißt es, Instruktor für Sicherheitstraining. Dann bin ich noch AMG Markenbotschafter, also manchmal bei Messen oder sonst was vorbei, oder bei Autovorstellungen, wie ich jetzt gerade in China war vor ein paar Wochen. Ja, und dann wäre ich vom Konzern, also von Mercedes Daimler, noch bei manchen anderen Dingen eingesetzt, wie Oldtimer-Rallys, das immer sehr viel Spaß macht. Letztes Jahr zum Beispiel war ich bei der Mille Miglia.
Okay, das ist toll. Werden wir noch sprechen drüber natürlich. Dass Karl Wendlinger beim Autorennsport landet, das war als kleiner Bub schon klar. Von seinen Wurzeln hören wir nämlich in ein paar Minuten hier in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Ein Sonntagvormittag, an dem uns der Autorennfahrer und ehemalige Formel-1-Pilot Karl Wendlinger aus Thiersee zum Café erzählt. In Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal in einem Auto drin gesessen hast? Sei es jetzt eins zum Treten oder eins mit Motor?
Eins zum Treten kann ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Das war ganz früh, Kindergarten. Mein erstes Go-Kart mit Motor habe ich gekriegt, da war ich 10 Jahre. Das ist unterm Christbaum gestanden. Weiß ich noch. Habe ich noch am Anfang nicht fahren können, aber erst fahren können, wenn der Schnee weg war. Aber dann bin ich immer mein Vater oder der Großvater schon, der Kufstein eine Autowerkstatt gehabt, da war so also ein Parkplatz davor. Und da bin ich dann immer, sobald es gegangen ist, mit meinem mit motorbetriebenen, 50 Kubik Motor betriebenen Go-Kart immer rumgefahren.
Und schnell? Hast du das Schnelle im Blut irgendwie? Oder?
Ja.
Wie war das damals als Bub?
Aber am Anfang schon, und das habe ich eigentlich als Kind nicht gemerkt, erst dann, wo ich erwachsen war. Mir hat es eigentlich immer den Wettbewerb gegeben. Ob das jetzt in der Schule in der Früh vorne raus war, ob man mit dem Radl irgendeine Slalom gefahren ist oder ob man Fußball gespielt hat, wer am meisten durch ist. Also den Wettbewerbsgedanken, den habe ich irgendwie schon immer drin gehabt. Und deswegen ist es auch dann mit dem Go-Kart, was ich gehabt habe, so schnell wie möglich. Aber Gott sei Dank ist es nicht zu schnell gegangen. Also deswegen war da von der Gefahr her oder von der Sicherheit nie ein Problem.
Du hast ja recht bald, also dein Vater war, glaube ich, auch österreichischer Meister, gell? Also
rein viermal. Ja. Eigentlich, ich meine, das war vielleicht mal ein bisschen mein Vorteil vom Rennfahren her. Der Großvater hat eine Autowerkstatt aufgemacht, ich glaube in den 1960er Jahren in Kufstein. Mhm. Oder schon ein bisschen davor. Und ist selber auch schon so Bergrennen gefahren. Mhm. Und dann mein Vater auch, nie als Profi, aber halt als Hobby, ist der um die 20 Jahre lang Autorennen gefahren. In den 1960er ist es losgegangen mit Bergrennen, Flugplatzrennen und dann halt Rundstreckenrennen. Und da war er dann auch viermal österreichischer Meister im Tourenwagen. Und so bin ich zum Rennsport gekommen, dass ich da als Kind dabei war und dass mir das irgendwie so taugt hat, dass für mich eigentlich nichts Schöneres gegeben hat, als mit meinem Vater zu Autorennen zu fahren und da dabei zu sein. Ne?
Die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker hast du selber gemacht, auch, mhm, gell? Und du hast auch selber bald gemerkt, dass du Autorennen fahren willst. Ja. Wie ist aber daraus dein Beruf geworden? Also was war das für ein Schritt?
Ja, das geht ja langsam los. Zuerst halt einmal durch das, dass der Vater ja im Motorsport involviert war und man fängt an mit Kartrennen, also Go-Kart, Kartrennen. Das war nie, jetzt in dem Sinn, manche meint man, da wird eine Karriere geplant. Vielleicht ist das für manche so, bei uns war das nicht so. Ja, der Vater hat ein bisschen. Aber das Wichtigste ist, dass er dann, das war ja, da war ich dann auch 14 oder 15, immer Lehre macht zum Automechaniker, mhm, weil der Bub sollte ja mal die Autowerkstatt übernehmen. Ja, das ist halt der Plan gewesen. Aber durch das, dass halt dann das im Motorsport dann ganz gut weitergegangen ist, habe ich es halt irgendwann einmal da so weit geschafft, dass ich das als Profi zum Beruf gemacht habe.
Ja. Und zum ersten Mal in einem Formel-1-Auto drin zu sitzen, kannst du dich an das Gefühl erinnern?
Ja, kann ich mir gut erinnern. Ich bin vom Gefühl her nicht der, wie soll ich sagen, am besten ausgebildetste, was sagt man dazu? Also, aber an solche Dinge, manche Dinge kann ich mich sehr erinnern. Und nicht einmal, was ich erst mal drin geguckt bin, das war im Oktober 1991 in Silverstone bei Testfahrten für das damalige Lettenhaus-Team, wo es dann sicher war, dass die letzten zwei Rennen der Saison 91 in Suzuka und das letzte Rennen in Adelaide fahren wäre. Aber mehr kann ich mich eigentlich erinnern, wo ich dann in Suzuka erst mit dem Auto drin geguckt bin, kurz bevor ich zum ersten Training rausgefahren bin und dann so leid wie Senna Menzel an der Box vorbeigefahren sind. Und das hat mir auch Alain Prost da, glaube ich, im Ferrari. Und das hat mir dann schon irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. So auf die Art, jetzt hast du es geschafft, dass du da bist, wo du das eigentlich immer davon träumt hast, dass du mal hinkommst.
Und mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer und Autorennsportler Karl Wendlinger heute. Das Gefühl, in so einem Formel-1-Auto drin zu sitzen, Karl, wie würdest du das beschreiben? Wahrscheinlich saueng, oder?
Ja. Das macht aber nichts, das bist gewohnt, weil ich es mit meiner Größe 1,87 eigentlich immer im Motorsport Kompromisse noch eingeben habe. Erst im Go-Kart habe ich zwar reingepasst, wo die Knie sind übers Lenkradlaufen gestanden schon fast und ich war immer zu schwer, das war ein Nachteil. Und dann in der Formel Ford, das war mein erstes Jahr Autorennen, 1987, da ist es halbwegs noch gegangen, aber dann selbst in Formel 3 war das schon so eng und kurz alles, dass ich wenig Platz gehabt habe. Und deswegen hat mir die Enge eigentlich nie ein Problem gemacht. Es ist eng, ja. Es ist sehr unkomfortabel, weil man ja eingeschnallt ist. Und mit meiner Größe in Formel 1 war es so, da hat es keinen gescheiten Sitz im Auto gegeben. Da hat es ein bisschen Polster gegeben. Und sonst bin ich mit dem Hintern auf dem Monocoque gesessen. Weil alles andere hätte zu viel Platz weggenommen, dann hätte überhaupt keinen Platz gehabt.
Diese Zeit im Mercedes Juniorenteam, auch Seite an Seite mit Michael Schumacher, Heinz-Harald Frenzen, Kopf an Kopf damals, dann in der Formel 1, ist das eine Welt, in der die Luft für so gemütliche, ruhige Menschen wie dich sehr dünn ist? Diese,
ja, Szene? Jeder ist so wie er ist. Ich habe mich immer schlecht verkaufen können. Ich habe immer wenig geredet, heute rede ich richtig viel dagegen gegenüber früher. Jetzt habe ich mir wenig verkaufen können natürlich, habe wenig eigen für mich Politik betreiben können. Auf der anderen Seite habe ich dann vielleicht in meiner Ruhe die Kraft gefunden für mich. Ich hätte es nicht anders machen können, als wir teilweise zurückgezogen, auch im Formel 1 Vorlager, im Motor, um im Transporter zu sein, um einfach für mich meine Ruhe zu finden und für mich aufs Nächste vorzubereiten. Solange du eine gewisse Leistung bringst, ist es wurscht, ob du jetzt eher der Ruhige bist oder der was extrovertiert ist, es ist egal. Die Luft wird deswegen nicht dünn. Ich glaube, die Luft wird nur dann dünn, egal wie du bist, wenn einfach die Leistung nicht mehr so passt. Und das habe ich dann irgendwann einmal gemerkt. Aber davor war das kein Problem. Ne?
Mhm. Michael Schumacher neben sich zu haben, was war das für ein Typ?
Oh, wir sind eigentlich gut miteinander ausgekommen. Wir waren in Gruppe C eben in dem Mercedes-Benz Junior-Team. Da sind wir Ende 1989 nach der deutschen Formel-3-Saison haben wir das erste Mal, wir haben dann Verträge gekriegt. Und zum Beispiel ist es zu mir dann gesagt worden, okay, das war Anfang Dezember 1989, flieg komme nach Zürich und gehe dann zum General Aviation Terminal, also wo die Privatflugzeuge sind, und dann wird es in Empfang, wärst du in Empfang genommen, und dann fliegen wir nach Le Castellet zu den ersten Testfahrten. Le Castellet ist direkt am Flughafen, am Flugplatz. Und ich bin ins Flugzeug eingestiegen und dann habe ich Frenzen und Schumacher gesehen. Ich habe es nicht gewusst davor, dass sie auch dabei sind. Und sie haben nicht gewusst, dass ich dabei bin.
Was macht ihn so zum Ausnahme-Rekordweltmeister? Was ist diese Eigenschaft?
Ich habe es manchmal, damals habe ich es nicht gewusst, warum er so gut ist. Und er war gut, aber er war jetzt nicht unerreichbar. Und es war eigentlich ziemlich ähnlich, waren wir da. Und dann habe ich mir danach dann manchmal gedacht, warum ist er, hat er so eine Karriere hingelegt. Ich glaube, eine Eigenschaft, was er gehabt hat, oder eine Fähigkeit, neben seinem großen fahrerischen Talent und so weiter, die unbändige Energie, die was er gehabt hat, das hat nie aufgehört bei ihm. Weil ich glaube, zu Ferrari-Zeiten, da hat man gelesen, ich meine, die sind am Sonntag ein Rennen gefahren und am Montagnachmittag ist er in Fiorano im Autokuchen noch getestet. Weißt, alle anderen Rennfahrer haben da vielleicht einmal ein, zwei Tage Pause braucht, dass sie wieder so weit waren. Der hat die ganze Woche Test von der Früh bis auf Nacht und hat das Auto wieder so weiterentwickelt und er selber auch, dass es dann so konkurrenzfähig und so gut war. Vielleicht war das eine Fähigkeit von ihm. Es hat nie aufgehört, es ist immer weiterentwickelt. Mhm. Ich habe bei mir irgendwann einmal das Gefühl gehabt, schon 94, bevor ich dann den Unfall gehabt habe, irgendwie komme ich an ein Limit. Ja? Mhm. Wo ging es jetzt da noch groß weiter? Weißt, ich war körperlich sehr fit. Und alles, also eine Renndistanz in Formel 1, das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe auch nur für den Sport gelebt. Aber jetzt die nächsten Schritte, die habe ich mir dann gar nicht mehr so groß vorstellen können. Aber so bei ihm, wo man immer gemeint hat, der bringt das aus eigenen Stücken, die nächsten Schritte immer wieder zusammen und bringt sein Formel 1-Team in die richtige Richtung von der Entwicklung her. Ich glaube, das haben nur ganz wenige gekannt.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Um 11:30 Uhr, einen schönen Vormittag. Ja, zwei fast erwachsene Kinder, eine fesche Ehefrau, Sophie, eine ehemalige deutsche Schönheitskönigin. Der Autorennsportler Karl Wendlinger hat diese tolle Familie. Er hat es überhaupt sehr schön daheim in Tiersee, oberhalb von Kufstein in Tirol. So ein freier Sonntag bei euch oben, Karl. Wie schaut der aus?
Man macht vielleicht was, vielleicht auch nicht. Wie du schon sagst, die Kinder sind größer, wir frühstücken miteinander. Zuerst musst du mal alle arbeiten sein, dass wir auch zum Frühstück kommen.
die wohnen noch bei euch. Also Laura, glaube ich, ist 18 oder
wie? Die Laura ist jetzt, die wird Ende des Monats 19. Mhm. Die ist jetzt zum Beispiel sogar am Gardasee im Sommer, weil sie ein Praktikum macht in einem Hotel. Die macht in Innsbruck diese Hotelfachschule Villa Blanca. Aha. Und da meistens nach jedem Schuljahr meistens zwei Monate Praktikum machen und jetzt ist sie am Gardasee.
Super, kann sie Italienisch dann? Oder
so? Das war ihr Plan. Sie wollte ursprünglich in Florenz Praktikum machen und hat schon die Zusage gekriegt, aha, dass sie darf. Und zwei Wochen danach haben sie dann auch gesagt, nein, sie nehmen doch keine Praktikanten. Jetzt am Gardasee wird sehr viel Deutsch geredet.
Das kann ich mir vorstellen.
Und deswegen ist das mit dem Italienisch nicht ganz so gut. Ne? Ja. Und der Jonas ist daheim, der ist 16 geworden. Und ja, der ist natürlich nur daheim. Unter der Woche war er nicht, der ist in Innsbruck herum, in einem Internat da, weil er bei der Tiroler Fußballauswahl dabei war, der Akademie Tirol. Und da sagen sie halt, dass da war halt der Wunsch des Verbandes Tirol, dass sie ab der Oberstufengymnasium in Innsbruck in die Schule gehen, Internat sind, weil zweimal in der Woche ist in der Frühtraining und dreimal ist abends Training und das wäre halt für alles andere zum Anreisen, war das zweit. Und deswegen ist er eigentlich auch weg von daheim. Ja.
Bist du froh, dass er nicht mit dem Autorennsport sympathisiert, sondern mit dem Fußball?
Ich finde es gut, dass er sofort sein eigenes Interesse gefunden hat, als Kind schon. Für das Kleiner, wo er noch in Tiersee Fußball gespielt hat, ich möchte Fußballer werden. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite ist er jetzt schon, glaube fast 1,90 Meter groß. Und da habe ich schon genug Nachteile im Motorsport mit meinem Kreis gehabt, dann war es bei ihm noch schwieriger gewesen.
Das ist gut. Was möchtest du jetzt auf Südtirol 1 hier? Welchen Hit hören?
Vielleicht eins von der Adele. Adele?
Gern, ja, Adele. Ja. Nehmen wir das Neueste?
Genau, nehmen wir das Neueste.
Send My Love. Okay. Jetzt hier auf Südtirol 1. Für Karl Wendlinger und für Ihren gemütlichen Sonntagvormittag. Ende Mai 1994, da feiert der ehemalige Formel-1-Fahrer und Autorennsportler Karl Wendlinger seinen zweiten Geburtstag irgendwie. 19 Tage nach einem schweren Unfall auf dieser wahnsinnigen Rennstrecke in Monte Carlo im künstlichen Koma. Was ist es, was dir geblieben ist, so an Eindrücken, an Bildern von der unmittelbaren Zeit nachher?
Unmittelbar danach gar nichts. Also passiert ist am 12. Mai, glaube ich, ja. 19 Tage künstliches Koma. Die ersten zwei Wochen, wo ich munter war, weiß ich aber noch nicht. Da habe ich zwar schon geredet und alles und habe auch die Leute angekannt um mich herum. Habe auch gewusst, wer ich bin, irgendwann einmal, etc., etc., was am Anfang gar nicht so einfach war anscheinend. Aber wo ich mich dann, das Erste, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich in Innsbruck im Krankenhaus liege und das war mal zufälligerweise, wo keiner um mich herum war, von der Familie. Und schaue das einmal dumm, denke ich mir, oh, schaut aus wie ein Krankenhaus. Ja. Und habe meinen Fuß, meinen linken, bewegt und hat mir ziemlich stark das Knie weh getan, weil es habe ich bei dem Unfall auch angeschlagen, aber das Knie ist natürlich am Anfang natürlich nicht behandelt worden, weil die gesagt haben, der Kopf ist wichtiger. Ohne Kopf brauchen wir das Knie auch nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht hast du mir ein Radl geschmissen, aber dass ich mir an nichts erinnern kann. Und dann ist gleich mal meine Mutter oder meine Frau dahergekommen und dann habe ich das erste Mal, dass ich nachgefragt habe, was ist denn da eigentlich los? Ja? Wo bin ich denn da?
Ich habe gesagt, Ende Mai, nachdem du aufgewacht bist, feierst deinen zweiten Geburtstag eigentlich, weil das wirklich, da ist ein neuer Abschnitt deines Lebens für dich losgegangen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder zum ersten Mal gestanden bist? Sagen wir es so, also bis du wieder stehen durftest, bis wieder so das Leben...
Ja. Ich glaube, das war Anfang Juli dann in Innsbruck im Krankenhaus. Aha. Davor haben sie mich noch mit dem Rollstuhl umgeführt zu den ganzen Therapiebehandlungen, ob jetzt das war körperlich natürlich, um ein bisschen wieder den Kreislauf aufzubauen, aber natürlich das mehr bei einer Kopfverletzung ist, ist das ganze mentale Kopftraining, sage ich jetzt mal, Logopäden, Kurzzeitgedächtnis trainieren, Reaktion, Koordination etc. Also da haben sie sich in Innsbruck wirklich einmal da super betreut und deswegen war vielleicht das auch der Grund, dass es dann relativ schneller gegangen ist, als wir erwartet. Und als erste Mal, glaube ich, dann, wo unsere Schwester kam und sagt, so, heute stehen wir auf als erste Mal. Sag ich, okay. Und das ist dann alles sehr rustikal gewesen. Sag ich, aufstehe oder aufstehen. Weil irgendwann ist man mal schwindelig geworden, haben wir Gott sei Dank noch einen Kastlein da halten. Ne? Und dann wieder zurück zum Bett, aber das müsste dann gewesen sein Anfang Juli.
Ja. Und diese Narbe ist die von damals?
Also nein. Ich bin immer schon mit dem Kopf durch die Wand. Genau, das habe ich vergessen zu sagen. Mein erstes motorbetriebenes Teil, was ich gehabt habe, das war so ein kleines Moped. Aha. Da war ich 6.
Und da hast du die Narbe geschafft, oder?
Ja, da ist leider das Gas hängen geblieben. Und dann bin ich geradeaus, vor der Autowerkstatt. Das weiß ich noch genau, zum Beispiel, war ich 6 Jahre alt. Ja. Mein Vater hat schon an seinem Rennauto mal umgemacht in der Früh um 6:30 mit seinem Mechaniker, weil danach haben sie halt dann die normale Werkstatt betreiben müssen. Und ich bin da unten schon mit meinem Moped umgefahren, da ist das Gas hängen geblieben. Und dann bin ich geradeaus mehr oder weniger durch die Glasscheiben durch, von der Waschhalle in der Werkstatt. Ja? Und daher kommt die Narbe auf der Stirn.
Kein Problem. Dein Knie, wie ist das nachher eigentlich wieder geworden nach dem
Unfall? Das ist gut. Das ist gut, ja. Eigentlich habe ich mir an der Lenksäule habe ich mir das Knie an der Innenseite angeschlagen und dann hat es eine sogenannte Innenbandverklebung gegeben, weil da war ein langer Bluterguss, der heute behandelt worden ist und dieser Bluterguss hat die Bänder verklebt. Jetzt habe ich den Fuß nicht ganz ausstrecken und nicht ganz abbeugen können und deswegen haben sie das aufmachen müssen und dann diese Verkrustungen wegschaben. Mhm. Und ist eine lange Narbe, aber das ist auch super gemacht worden in Innsbruck und das hat mich nie mehr beeinträchtigt.
Ja. Mhm. Du bist Sportler nach wie vor, oder? Also wenn du spielst, ja, ist okay, oder was machst du gerne?
Ja,
oder
Radlfahren tue ich gerne im Sommer, wenn ich daheim bin, aber heuer war ich so wenig daheim, dass ich wirklich wenig gefahren bin bis jetzt. Letztes Jahr zum Beispiel war ich in die Dolomitenseller Ronda, sind wir gefahren, ein Freund und ich. Ja. Also ein paar Sachen, immer am liebsten mit dem Rennradl. Und im Winter, Eishockey. Nur jetzt würde ich ehrlich sagen, der Sport, der taugt mir seit mehr als 25 Jahren sehr gut, weil ein guter Freund von mir, der Christian Berthaler, der war in der österreichischen Eishockeyspieler, Nationalspieler etc. Und deswegen hat mich der Sport so begeistert. Habe aber das erste Mal einen Eishockeyschläger erst in der Hand gehabt, da war ich 20 Jahre alt. Ja, und so spiele ich auch, auf Deutsch gesagt. Und nach dem letzten Winter habe ich mir gedacht, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt nicht meinen Rücktritt erkläre von unserer Hobbytruppe, weil es ist nicht mehr viel besser geworden den ganzen Winter. Aber trotzdem, der Sport gehört mir sehr gut.
Ja. Ja, von Freunden, die bleiben nach so einer Zeit wie diesem Unfall und von Freunden, die gehen, sprechen wir mit Karl Wendlinger weiter nach diesem Wochenende hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstücksratscher hier an diesem Vormittag. Südtirols bester Musikmix, Mark Cohen und gleich Wiz Khalifa auf Südtirol 1. Und in Feuer und Flamme hier im Frühstücksratscher heute der ehemalige Formel-1-Pilot Karl Wendlinger. In harten Zeiten, Zeiten wie deinen, nach diesem schweren Unfall in Monte Carlo, von dem wir eben gehört haben, da trennt sich ja die Spreu vom Weizen bei den Leuten, die einen umgeben. Hast du diese Erfahrung auch gemacht?
Ganz wenig, muss ich sagen, glücklicherweise. Weil meine richtigen Freunde, die habe ich, mit denen bin ich in die Schule gegangen. Oder habe mit denen schon, was weiß ich, Fußball gespielt früher. Die waren schon vor meiner Motorsportzeit, waren das meine guten Freunde und die waren während meiner Motorsport meine Zeit und dann nach dem Unfall genauso. Mhm. Die sind sogar nach Nizza gekommen, ins Krankenhaus, wo ich in Koma gelegen bin. gerade um mich zu Besuch, mit mir zu reden, obwohl ich es ja nicht wahrgenommen habe. Aber trotzdem, und dann auch in Innsbruck, wo ich gewesen bin, da war immer was los im Krankenhaus. Also da war immer ein Zugang, obwohl es ja, ich meine, vom Krankenhaus akzeptiert war, es war Intensivstation, aber das sogenannte Nachsorgezimmer, da waren immer ganz so die schweren Fälle, aber da war immer Zugang. Meine Freunde waren immer da, ja, nach der Arbeit. Also die haben mich da sehr, also auch nach dem Umfeld nicht, aha, jetzt, wer weiß, ob der jemals ein Auto reinfährt, sondern die waren trotzdem da. Ja.
Er ist wieder Autorennen gefahren, sogar Formel-1-Rennen. Warum hast du es in der darauffolgenden Formel-1-Saison nochmal wissen wollen?
Ja, das war ganz eigenartig. Für mich war es im Krankenhaus nie der Gedanke, dass ich, oder mein Gedanke war immer, so schnell wie möglich, so viel wie möglich mit bei der Therapie, so fleißig wie möglich sein, weil ich möchte aussehen, ich möchte wieder im Rennen, ins Rennauto rein. Das war vielleicht ein bisschen mein Antrieb auch für das Ganze. Und ich wollte unbedingt ein Comeback schaffen. Ich glaube, das hätte mir mental sehr zugesetzt, wenn ich es nicht geschafft hätte. Ich habe es dann probieren können, aber ich habe es deswegen nicht geschafft, weil die Leistung nicht passt hat am 5-1. Das war einfach zu kurzfristig nach der schweren Verletzung. Vielleicht kann man so ausdrücken. Und vom Kopf her war ich sehr schwach. Dann Konzentrationsfähigkeit oder einfach das Fokussieren auf das Wesentliche. Mhm. Das war ein Jahr danach noch nicht da. Ja? Mhm. Und deswegen habe ich in der Formel 1 da keine Leistung gebracht und bin dann austauscht worden. Und habe eigentlich dann gemerkt, dass ich so im Rennauto, ich bin dann nachher ab 1996 Tourenwagenrennen gefahren bei Audi und habe eigentlich erst 1997 so das Gefühl gehabt, jetzt bin ich im Rennauto wieder der Gleiche. Dass ich zumindest mein eigenes Potenzial oder mein eigenes Limit abrufen kann. Das hat fast ja 3 Jahre gedauert.
Was die Konzentrationsfähigkeit anbelangt jetzt, aber was das Thema Angst anbelangt, war das nachher ein Thema?
Nein, die hat es nie gegeben. Bewusst zumindest hat es die nicht gegeben. Vielleicht, weil ich mich an das Ganze nicht erinnern kann. Ja. Aber Angst habe ich nie gehabt. Ob jetzt der unterbewusste Vorsicht, aber das kostet nicht, das merkst du nicht. Nicht so. Aber bewusste Angst hat es nicht gegeben. Aber zum Beispiel das letzte Rennen, oder das dritte Rennen, weiß ich noch genau, 4.95, dann, was ich gefahren bin, Imola. Ich habe mich keine 5 Sekunden konzentrieren können. Mhm. Ich bin die gerade bei Start und Sifu und habe was alles andere gedacht, als wir aufs Autorennen fahren. Und wollte mich zwar konzentrieren, aber es ist nicht gegangen. Keine Chance.
Jetzt ist Imola auch die Strecke, auf der Ayrton Senna verunglückt ist. Vielleicht hat das auch noch. Sind das Bilder im Kopf, wenn du sagst, du siehst einen schweren Unfall beim Formel-1-Rennen, dass dir das näher geht als jemandem, der das selber nicht mitgemacht hat, obwohl du dich selber an deinen Unfall gar nicht mehr erinnern kannst?
Es geht mir schon neu, ja, finde ich schon. Obwohl, wenn Leute jetzt im Motorsport oder generell einen Unfall haben, es geht mir schon neu, ja. Oder neu, ja, es berührt mich. Wie gesagt, schon davor gesagt, ich bin nicht unbedingt der was seine Gefühle am besten ausdrücken kann, aber berühren tut mich sowas schon, ja.
Deine Frau Sophie war damals noch deine Freundin, glaube ich, 94. Wie hat sie das damals erlebt? Und dann nachher mit der Angst, ich weiß nicht, wenn du dann wieder in ein Formel-1-Auto eingestiegen bist. Habt ihr da viel gesprochen drüber?
Wenig gesprochen, weil ich eigentlich von Anfang an gesagt habe, ich will das wieder. Im Krankenhaus ist dann gesagt, und der Familie, wenn er es unbedingt wieder will, lasst es ja machen. Vielleicht, weil alles andere bracht ja eh nichts. Ja. Aber sie hat mich sehr unterstützt. Was ja auch nicht selbstverständlich ist, weil wenn du so einen Unfall hast mit so einer Verletzung, da kann auch sein, dass manche sagen, ob das jemals wieder wird. Da war volle Unterstützung. Ja.
Was hat der Unfall am meisten verändert in deinem Leben?
Dass ich jetzt so viel rede.
Ja, ich weiß, du warst immer bekannt als einer, der eher so ruhig.
Ich habe nichts gesagt. Ich wollte manchmal reden. Das war gar, weil ich wollte. Man wollte ja mal mit einem Dirndl reden oder so, wenn es 18 oder 16 früher war, das ist aber auch nicht gegangen. Und wie gesagt, ich wollte mehr reden und was dann unglaublich war, durch diese Verletzung, man ist halt echt eine Verletzung auch vom zentralen Nervensystem und wo dann in Innsbruck die ersten Besuche dann mehr oder weniger erlaubt worden sind, jetzt von meinen Freien zu anderen und die haben dann gesagt, naja, was soll man denn mit einem reden, was soll man sagen, da hat meine Mutter gesagt, da braucht es gar nichts reden, weil der redet ja den ganzen Tag.
Wirklich?
Ja, das ist wir, das ist unglaublich und das ist mir dann selber jahrelang, irgendwann ist mir nicht, am Anfang ist mir nicht aufgefallen, ja. Irgendwann ist mir aufgefallen, aber ich habe es nicht stoppen können. Und irgendwann habe ich dann, ist es einmal dann nach ein paar Jahren gewesen, dass ich es zumindest kontrollieren habe können. Dass ich nicht mehr so viel rede. Obwohl ich es gern dann hätte. Aber ich habe mir gedacht, nein, seit es endlich startet, jetzt hast du ja schon die ganze Zeit gequatscht. Also das ist die Hauptveränderung. Das ist ja unglaublich. Also es ist schon noch so eine Kopfverletzung, es kommt schon eine Wesensveränderung daher, ja, muss man sagen.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und in diesem Vormittagsratsch am letzten Tag im Juli hier mit dem Autorennsportler Karl Wendling aus Tiersee. Schon sein Opa war Rennfahrer, war Automechaniker und hat Jahr für Jahr das Mendel-Rennen bei uns in Südtirol unsicher gemacht. Es war kein Zufall. Karl hat Südtiroler Wurzeln, von denen sprechen wir natürlich in der zweiten Stunde hier mit Karl noch. Wir haben es 11 Uhr inzwischen, wir sind auf Halbweg. Südtiroler Wurzeln werden uns noch beschäftigen. Schöne Frauen, die auch zum Autorennsport dazugehören. Und die größten Stars der Szene. Michael Schumacher und seine unbändige Energie, sein Erfolgsrezept in seinen vielen aktiven Jahren, haben wir ja schon besprochen. Der große Ayrton Senna, was den ausgemacht hat. Das interessiert mich auch noch. Er ist nur 2 Wochen vor Karl damals, 1994, tödlich verunglückt. Dazu gibt es hier im Frühstücksratsch viel gute Musik wie gewohnt. Jetzt von der Cutting Crew, Imani und Fun in der nächsten Viertelstunde. Es freut mich sehr, dass Sie auch den Sonntag mit uns hier verratschen. Mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Karl Wendlinger in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück durch diesen Sonntagvormittag. Uns daheim in Tiersee bei Kufstein, ja nicht nur räumlich sehr nahe ist, sondern Karl, du bist sogar verwandt mit Südtirol.
Ich habe meinen Vater heute noch gefragt, dass ich auch weiß, was ich sage. Mein Urgroßvater ist nach dem Ersten Weltkrieg, mein Großvater war schon auf der Welt, aber ich glaube noch klar, sind die irgendwo aus der Nähe vom Bustertal nach Kufstein gekommen.
Also du hast wirklich Südtiroler Wurzeln?
Ja, ja, mein Urgroßvater ist Südtiroler und mein Großvater Karl Wendlinger, der ist in Südtirol geboren. Ne? Mhm. Und dann hat es Verwandte gegeben, lang in Farn, mit einem Gasthaus.
Und ich weiß noch, wie das geheißen hat.
Nein, ich war nie dort. Ich war nie dort. Und irgendwo in der Nähe von Merana, da hat es auch Verwandte gegeben.
Die nie gesehen. Also wenn du nach Südtirol fährst, dann hat es nichts damit zu tun, dass du dort Verwandtschaft hast oder
nein.
So.
Nein, es hat mit der Verwandtschaft eigentlich auch von Seiten meines Vaters, glaube ich, nie mehr viel Kontakt gegeben, schätze ich. Außer vielleicht ganz früher. Da hat es noch so regelmäßige, da war mein Vater aber gerade 18 oder 19, vielleicht hat es so regelmäßige Südtirol-Ausflüge gegeben von meinem Großvater. So Samstag. Aha. Und da ist also ein bisschen dann halt die Verwandtschaft besucht worden, in Fahren oder sonst was. Ja. Mhm. Mein Vater war dann manchmal dabei in jungen Jahren, aber wo er dann älter geworden ist, auch nicht mehr. Und bei mir gibt es da überhaupt keine Beziehung jetzt hin. Ne.
Jetzt, wenn du nach Südtirol fährst, weil es ist ja ein Katzensprung, Tiersee, ist es aus Hobbygründen oder einfach nur...
Ja, ich denke, so schön, wie es ist, denke ich mir manchmal, man tut es zu wenig oft. Ja. Und ich bin gefühlte tausende Male durch die Südtirol durchgefahren, auf dem Weg zu Autorennen oder nach Frankreich, wo ich mal gewohnt habe oder was auch immer. Aber man denkt sich dann immer, das ist so knapp von da, wo man wegfährt, da bist du dann eben nie stehen geblieben. Ja. Stehen geblieben bist du dann weiter unten erst. Ja. Verbinden tut mir jetzt, wie gesagt, persönlich nicht viel, außer dass ich die Landschaft und so weiter alles sehr schön finde. Ja.
Und Radfahren in den Dolomiten, was hast du gesagt?
Ja, letztes erste Mal.
Das cool. War der Celeronda Bike Day, das geschlossen war, oder bist du einfach so?
Wir sind alleine gefahren. Okay. Und wie gesagt, Rennradl fahren. Ein Rennradl habe ich erst seit 6 oder 7 Jahren. Davor bin ich mit dem Mountainbike rum und es kommt beim Rennen immer ein bisschen drauf an. Heuer habe ich mir vorgenommen, letztes Jahr bin ich ganz wenig gefahren, weil ich viel unterwegs war und weil es bei uns auch oben viel Gränge hat und dann mag ich nicht fahren. Und der Freund hat mir gesagt, du, fahren wir Celeronda. Dann sage ich, ja, Dolomiten, ja, fahren wir Dolomiten. Da sage ich, ist das steil, weil ich habe heuer nur 150 Radlkilometer oder 200. Sag ich, nein, ich habe mir das angeschaut im Internet, das ist nicht steil. Dann sage ich, jetzt kann ich mir vorstellen, wir sind aber jetzt bergauf, fahren wir mit. Dann sind wir am Sonntag, Nachmittag sind wir runter. Dann habe ich zu gesagt, weißt du was, jetzt fahren wir nur nach Krovar rein und schauen uns den ersten Pass zu. Wir sind im Uhrzeigersinn gefahren. Dann ist es da gleich aufgegangen und sage, bist du wahnsinnig? Dann sage ich, es ist alles flach. Dann sage ich, ja, ist echt ein bisschen steil, als ich geglaubt habe. Aber wir sind dann die Runde schon davon. Obwohl wir dann nach dem dritten Pass, also nach dem dieser Sella, weil zuerst war Campo Longo, genau, dann Campo Longo. War Spodoi,
so seid ihr gefahren,
so sind wir gefahren, okay. Und dann ein Sella, und beim Abifahren sind wir links, hier haben wir was gegessen,
so
Kraft,
also wir sind dann, 1800 Höhenmeter sind es, also.
Genau, ja, und teilweise die höchsten Dinge waren immer, ich glaube, Bordeaux war über 2, oder? 2,2.
Jetzt genau weiß ich auch nicht,
aber
irgendwas. Ist der steilste und der höchste, also schon der...
Ja, wir sind es davon.
Du hast gesagt, du hast in Frankreich, warst du in Monte Carlo?
Ja, war ja.
Wie war das dort? Wie lange war das?
Ja, das war ungefähr 12 Jahre.
Wie ist Leben dort jetzt?
Wie soll ich das sagen? Du schlagst jetzt nicht unbedingt Wurzeln dort, weil ja jeder kann sagen, aus einem bestimmten Grund dahin geht. Ja? Mhm. Und man ist ja das ganze Jahr sehr viel unterwegs. Und wo ich aber dann Kinder gehabt habe, war ich natürlich schon unten, weil die kostet nicht mehr so viel Reisen. Und die gehen dann auch relativ früh da unten in den Kindergarten mit 3 Jahren und Schule, da bist du sowieso viel unten. Für Kinder finde ich, war es nichts Angenehmes. Mhm. Und deswegen sind wir dann auch zurückgegangen nach Tirol. Ja.
Du bist mit deiner Frau Sophie seit Ewigkeiten zusammen. Mhm. Mit welchen Rezepten ihr das hinbekommen habt, auch darüber sprechen wir noch. Karl Wendlinger heute auf Südtirol 1 in knapp 5 Minuten sprechen wir darüber weiter. Tolle Sportler bekommen immer die schönsten und die tollsten Mädchen ab, was im Fußball gilt. Ja, wir haben es ja bei der Europameisterschaft heuer wieder gehört und gesehen, wenn wir da auf die Tribünen schauen. Das gilt auch ein bisschen im Rennsport, das ist klar, auch da gehören die schönen Frauen dazu. Der Tiroler und ehemalige Formel-1-Pilot Karl Wendlinger, heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, unser Gast, hat sich ein deutsches Model geschnappt. Stimmt das, Sophie? Hat gemodelt,
Fotomodell,
gell?
Ja.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Irgendwo hinter den Kulissen oder im Umfeld so eines Rennens?
Nein, das war in Kufstein, ein Lokal. Und manchmal, wenn ich 2, 3 kleine Bier getrunken habe, habe ich mir damals schon Renndraht. Und dann habe ich gesagt, irgendwann, was tust du, wer bist das du, was tust das du da? Und dann hat sie gesagt, ja, sie ist aus München, eine Freundin da auf Besuch. Ah, okay. Ja, okay, und so ist halt das, wenn wir so ins Gespräch kommen. Sie hat zumindest gesagt, sie weiß gar nicht, was vor mir eins ist, so wirklich. Sie kennen sich da nicht so aus. Das, glaube ich, war wirklich so. Und das zweite Autorennen, was dabei war, das war damals Monaco, also da ist dann gleich drauf hingewiesen worden, was Motorsport wirklich ist. Ja.
Na wirklich, wart ihr da ganz kurz zusammen?
Relativ kurz, ein paar Monate.
Okay, dann seid ihr seit 94 zusammen.
93, Ende 93, ja.
Mhm. Okay, das sind immerhin 23 Jahre.
Ja.
Das ist gut. Das ist in dieser Welt wahrscheinlich auch nicht so leicht, wenn du bist viel unterwegs. Ich weiß nicht, was Sie berufs...
Ja, das ist natürlich, wir haben 2 Kinder natürlich und wenn du dann immer alleinig unterwegs bist und die Frau muss oder bleibt daheim und kümmert sich nur um die Kinder und so weiter, dann ist es natürlich eine Aufteilung, wo es nicht oft... oder oft auch nicht sehr fair ist. Ja. Mhm. Aber durch meinen berufsbedingt, auch den, was ich nachher, von mir an ist es schon lange her, aber dann auch durch nach dem Motorsport, den, was ich dann viel betrieben habe, mache, bin ich halt einfach immer sehr viel mit Reisen. Auf Reisen unterwegs, um meinen Job zu machen. Ja, und dann bedarf das schon ein gewisses Verständnis, ja, dass das geht. Ja.
Warum kriegt ihr das hin? Also wie einigt man sich da? Weil ich glaube, eine Ehe, die ist ja immer... Man einigt sich auf etwas. Also was sind da bei euch die wichtigsten Punkte einfach, wo ihr sagt, so, das muss passen? Und
ja, das ist halt einfach so vielleicht auch ein bisschen die Gewohnheit, weil ich es halt auch schon so lange mache. Und auch die Vorteile, dass ich da ein bisschen mehr in die Wirtschaftskasse daheim einbringe, als wie eine Automechanikerin da. Und ja, auch dann natürlich, weil Frau ihr eigenes Leben hat und das natürlich auch bei mir dazu nicht braucht. Ja. Und deswegen ist das alles möglich. Und wie gesagt, über die Wintermonate, ich ja sowieso mehr daheim bin. Ne.
Was ist das Schwierigste an dir als Kerl?
Dass ich ziemlich stur bin und schwer von meinem Weg abzubringen bin. Und das kann nur daheim irgendwas sein. Wenn ich jetzt mehr auf der Couch sitze, dann hucke ich auf der Couch. Ja. Und dass ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin. Das kann auch noch sein. Ne.
Und wie bist du als Vater?
Ja, ich habe mir schon immer versucht, um meine Kinder auch sehr mitzukümmern. Ne?
Was ist das Wichtigste, glaubst du, was man Kindern mitgeben sollte?
Vertrauen, Selbstvertrauen, Zuneigung und Sicherheit. Und dann ihn aber vielleicht immer wieder auch spüren zu lassen, das ist die Basis, ich unterstütze euch, aber sucht euch einen eigenen Weg oder versucht euch einen eigenen Weg zu gehen. Ne?
Und vor allem sein schwerer Trainingsunfall in Monte Carlo vor 22 Jahren ist großes Gesprächsthema hier gewesen am Vormittag schon am Frühstückstisch in Innsbruck im Kranewitterhof mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Karl Wendlinger. Karl, du warst einst gleich schnell wie Michael Schumacher. Du hast ihn als junger Rennfahrer auch geschlagen. In einer Saison bist du vor ihm gelandet. Dann der Unfall. Warum bist du heute trotzdem sehr versöhnt mit allem, wie das gelaufen ist? Schumi, der Rekordweltmeister auf der einen Seite und für dich das Aus nach diesem Unfall.
Ich habe versucht, das Comeback zu schaffen. Es hat nicht funktioniert, aus Gründen, wie ich jetzt erst gesagt habe, von mir selber, weil einfach die Verletzung, die Erholungszeit zu kurz war. Auf der anderen Seite merkst du dann auch, dass du ja nicht nur in deinem Team, sondern im ganzen Fahrerlager hat keiner mehr einen Glauben an dich. Der hat jetzt einen schweren Unfall gehabt, der ist gerade und gerade überlebt. Also der mag ja froh sein, wenn er überlebt, der braucht dann im Auto reinfahren, so auf die Art. Ja. Und irgendwann schließt du es dann ab und sagst, so, es ist jetzt beendet und es geht woanders weiter. Und süß gibt es schon manchmal im Leben immer wieder mal Einschnitte, wo du denkst, ah, das hätte ich mir so nicht gewünscht, aber ja, dann habe ich halt immer versucht, das irgendwie anders zu machen, dass es wieder gut weitergeht. Ja.
Tut das weh, wenn sich die Leute von einem abwenden, so weil sie merken, der bringt es eh nicht mehr?
Damals hat es mir weh getan, ja. Ein bisschen, kurzfristig. meine Mechaniker bei Sauber, die was bei mir im Auto waren, die fahren vorher an dem Unfall im Auto und waren nach dem Unfall mein Auto. Und das waren meine Freunde. Ja. Die haben halt gemerkt, das geht nicht mehr. Aber die haben mir jetzt nie Vorwürfe gemacht. Nur du merkst halt dann genug andere Leute, die was dann, wie soll ich sagen, die Augen vertragen, wenn du daherkommst, ja, so auf die Art. Und das hetzt jetzt manche Leute. Ich habe nie viel Leute in meinem Umfeld gehabt in der Formel 1. Weil, wie ich schon zuerst gesagt habe, das hast du ja sowieso automatisch nicht. Auf ein paar warst du dann enttäuscht. Zuerst immer im Windschatten, dass du es nicht angeschüttelt hast, so auf die Art. Ja. Und dann auf einmal sind die schon, wenn die merken, es geht bergab, sind die schon beim Nächsten, wo sie hinten zu hängen. Ja. Und da habe ich ein paar Leute, ein paar wenige zwar, aber ein paar Leute falsch eingeschätzt. Und das hat mich dann kurzfristig enttäuscht, muss ich sagen.
Glaubst du, das war damals dieser 12. Mai 1994, das war einfach nicht, noch nicht dein Moment? Oder welches Verhältnis hast du zum Tod?
Ich habe danach sehr viele Bücher gelesen. Einfach aus Interesse. Nicht als Therapie, sondern als Interesse über Bewusstsein, über positiv denken, über Energie, über was weiß ich was, über höhere Dinge. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad meine Energie für die Formel 1 war verbraucht. Ich habe keine Luft mehr gehabt. Mhm. Ich war am Ende. Und der Unfall war einfach der Schlag, um mir das zu zeigen. Ja. Die Verletzung war schwer genug gewesen, um zu sterben. Ich habe das Glück gehabt, Gott sei Dank, es nicht zu machen. Es hätte aber ein leichter Unfall genauso sein können. Das hat einfach nur dieses Training beendet gewesen. Aber nein, es war eigentlich trotzdem Comeback, was ich danach gegeben habe, war in Monaco 94 mal Formel 1 Zeit beendet. Ja. Danach, das war nichts mehr Richtiges. Und ich glaube einfach, das war nicht mein Weg. Ja? Und der ist so beendet worden.
Woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass der Geist die Materie macht und dass man sein Leben so führen soll, am besten im Positiven, weil alles, was du da im Kopf vorstößt oder aussendest, dass das irgendwann kommt. Ob negativ oder positiv. Und deswegen versuche ich oft, das positiv zu machen.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Und mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten und Autorennsportler Karl Wendlinger aus Diersee verratschen wir diesen Sonntagvormittag heute zu ganz viel Kaffee und guter Musik. Es ist 11:30. Feuer und Flamme, Karl, sind wir gemeinsam gleich für Ayrton Senna, vielleicht den Formel-1-Fahrer der letzten Jahrzehnte, über den wir gleich sprechen wollen. Noch was haben wir aber während der Musik hier eben besprochen. Ist das so, dass manchmal in einem Autorennteam nur Geld für ein Top-Auto da ist und man selber sitzt da nicht drin? Hadert man da dann damit?
In so große Formel 1 Teams, da ist Geld für zwei Top-Autos. Aha, ja, aber das ist im Motorsport die Natur der Sache. Es gibt einen, der was das Zepter in die Hand nimmt, und es gibt einen, der was dann vielleicht immer ein bisschen schneller ist als der Teamkollege, und auf das konzentriert sich das Team, ganz einfach. Für den sein Fahrstil wird das Auto, wenn möglich, weiterentwickelt. Wenn es einmal neue Teile gibt, nur für ein Auto, aus produktionstechnischen Gründen, dann kriegt natürlich der diese neuen Teile, und so bist du immer einen Schritt voraus. Und der zweite müsste da speziell mental extrem stark sein, um das schlucken zu können und dann, wenn er in der Lage ist, vom Material her wieder zurückzuschlagen. Die meisten Fahrer, würde ich sagen, resignieren da schon ein bisschen davor. Ja. Ah, ich bin eh Nummer 2 und das ist eh so. Ja.
Was war Ayrton Senna, der nur 2 Wochen vor dir tödlich verunglückt ist für einen Mensch?
Ich bewundere den heute noch, obwohl ich ihn gar nicht richtig kennt habe. Man hat sich mal irgendwann im Fahrerlager, ist man über den Weg gelaufen. Einmal sicher am Wochenende, das war die Fahrerbesprechung. Nur du bist hingegangen, warst froh, wenn du sofort wieder vorbei war und bist wieder gegangen. Und du bist mal über den Weg gelaufen und hat gesagt, hallo, wie geht's dir? Ja, danke, wie geht's dir? Und trotzdem hat er so einen Eindruck auf mich gemacht, von der Erscheinung her, dass mir das heute noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist. Ja.
Warum glaubst du? Was war das?
Das kann ich nicht sagen, aber das hat wie eine Aura. Du hast doch gemeint, wenn der Mensch daherkommt, dass das wirklich, dass da wirklich so eine Energie um ihn herum ist, die was extrem viel ausstreut und ausdrückt. Und wenn du mich mal gefragt hättest, damals, davor, wer unsterblich ist in der Formel 1, dann hätte ich gesagt, Ayrton Senna. Ja, so blöd, wie das klingt. Weil der so einen immensen Ausdruck gehabt hat, da sind die Leute jetzt nicht nur auf der Rennstrecke auf die Seiten gefahren, wenn du den gelben Helm hinter dir gesehen hast, sondern bist da mehr oder weniger im Fahrerlager auf die Seiten gegangen, dass du ihm nicht im Weg stehst. Ja, so, es ist sehr schwer zu erklären, aber der hat eine besondere Ausstrahlung gehabt, ja, was ich bei einem anderen Menschen in meinem Leben selten oder eigentlich nie erlebt habe. Ist, ja.
Bis 12 Uhr haben wir noch mit Karl Wendlinger zu Südtirols bestem Musikmix am Wochenende hier in Feuer und Flamme.
Musik.
14 Uhr heute Start beim Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring. Dann eine vierwöchige Pause in der Formel 1. Karl Wendlinger, unser Gast in Feuer und Flamme heute. Diese Rennen, wie viel verfolgst du die noch mit? Fährst du da auch manchmal hin noch? Oder?
Wenig, weil die Leute, die ich noch kenne dort, die haben alle was da am Wochenende, so haben sie eh keine Zeit, wenn ich jetzt dort wäre. Und am Fernsehen siehst du es alles so gut, da schaue ich mir da auch an.
Die Formel 1, was siehst du da mit Blick drauf? Also sicher genug ist sie inzwischen. Was sind so die Entwicklungen, die dir am meisten auffallen jetzt?
Der Sicherheit ist sehr viel getan worden, definitiv von den meisten Strecken und auch vom Auto selber, Schutz des Fahrers. Sonst ist halt jetzt seit 2014 gibt es das neue Reglement, V6 Turbomotor mit dem Hybrid, mit dem Mehrfachhybrid. Ja, es ist jetzt schon eine extrem komplexe Technik. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon gut, dass man in die Richtung denkt, weil ja auch im Straßenverkehr Hybrid, Elektro etc., um einfach den Benzinverbrauch oder zu reduzieren und ein bisschen unabhängiger vom Benzin zu werden, ist der richtige Schritt. In der Formel 1 war es schon eine große Einschneidung, weil selbst wenn man jetzt sieht, Autowerke wie Honda kommt daher mit einem großen Auftritt in der Formel 1 und die tun sich selbst jetzt im zweiten Jahr so schwer, dieses Aggregat oder dieses Antriebseinheit, wie man sagt, zum Laufen zu bringen, mit so vielen Kosten für die Teams, dass sie aufpassen müssen, finde ich auch in der Formel 1, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja? Bei mir war es so, 92 March-Team. Es hat zwar einen Koch dabei gegeben, aber es hat eigentlich nie was zum Essen gegeben, weil ich kein Geld gehabt habe, um was einkaufen zu können. Also übertrieben gesagt, für die Mechaniker waren schon Sandwich da, nur ich bin immer gegangen zum Joe Leverer, der hat damals einen eierten Sender massiert und betreut, bei McLaren, und da hat es hinten immer dann einen Teller Nudeln gegeben für mich. Ja, so okay. War das. Ja. Und wir sind mit einem Jahr alten Auto gefahren, weil die haben im Jahr 1992 nicht Zeit gehabt, oder nicht das Geld gehabt, ein neues Auto zu bauen, sind wir mit einem 91er Modell gefahren. Und ich bin trotzdem, glaube ich, 5 oder 6 Mal im Training unter die ersten 10 gewesen. Ja. Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Ja. Heutzutage ist es so einteilt, du hast dein Auto, du hast dein Material und du fährst. Ja. Und wenn du ein Mittelfeldteam bist, dann bist du ein Mittelfeldteam. Du kannst jetzt nicht mehr, was ja früher lustig oder was lustig ist, war, hat er für Aufsehen gekriegt. Das ist einmal einer mit einem kleinen Team, wo das der Sebastian Vettel noch bei Toro Rosso vor ein paar Jahren war, der ist auch immer wieder mal vorne reingefahren. Oder? Das hat für Aufsehen gesorgt. Mir kommt vor, das gibt es nicht mehr. Es gibt vorne die Autos, dann gibt es in der Mitte die und dann gibt es hinten die. Und das ist es. Früher ist es alles ein bisschen durchgemischt worden und da bist du mal mit einem alten March am 7., 8. Startplatz gestanden und das hat für Furore gesorgt. Und das ist nicht mehr möglich. Und das hat auch für Furore bei den Zuschauern gesorgt, dass so ein kleines Team da vorne mitfährt ein bisschen.
Ja, das ist das Gleiche wie mit den Isländern bei der Europameisterschaft.
Genau,
ungefähr. Das heißt schon ein Baby-Charme so ein bisschen.
Genau, das hat einen Charme. Und jetzt ist das alles so einteilt, dann sage ich mal so ein vor ein paar Jahren war der Giorgio Ascanelli, Ex-Ferrari und McLaren, war bei Toro Rosso technischer Direktor. Und den kenne ich ein bisschen, sage ich zu ihm, warum ist das nicht mehr so? Sag er, weil es nicht mehr geht. Die Autos sind Gott sei Dank auch weniger kritisch zum Fahren, von der aerodynamischen Seite her. Und deswegen ist alles so gleich, dass du jetzt nicht sagen kannst, da haut jetzt einer mal eine Rundenzeit aus, wo es eine Sekunde schneller ist, als wie normal und da für Furore sorgt. Das ist fast immer möglich, weil alles zu technisch und alles zu eingeteilt ist. Und ich glaube, mit dem müssen wir uns ein bisschen aufpassen. Ne?
24-Stunden-Rennen von Le Mans. Was ist das Tolle an Langstreckenrennen? Oder was?
Die Herausforderung ist natürlich die körperliche Belastung, was du hast. Ja. Das Fahren an verschiedenen Tageszeiten, ich meine, es geht Nachmittag los, dann ist hell, wenn du in Le Mans bist und du sitzt zur falschen Zeit im Auto, dann hast du den Sonnenuntergang, da siehst du mal 2-3 Runden nichts an der Stelle, kommst du aber trotzdem mit der höchsten Geschwindigkeit daher, weil du die Sonne genau im Auge hast. Wenn du in der Früh zur falschen Zeit im Auto sitzt, dann hast du einen Sonnenaufgang in die Augen und mit dem alles zurechtzukommen, plus halt einfach die Konstanz, was du brauchst. Heutzutage, ja nicht so wie früher, wo ich das erste Mal in Le Mans gefahren ist, da hat es eine Strategie gegeben, man fährt die und die Rundenzeiten und nach 12 Stunden schauen wir mal, wo wir sind. Ja, weil da ist ja um die Standfestigkeit gegangen. Heutzutage sind die Autos, ob es jetzt im GT-Sport ist für 24 Stunden, wie zum Beispiel in Nürburgring oder in Spa-Francorchamps oder in Le Mans ist, die Autos sind dafür ausgelegt, dass die 24 Stunden am Limit bewegen können. Und das ist auch dann körperlich eine extreme Herausforderung, weil ist ja nicht so, dass der 24 Stunden am Nachmittag um 3 beim Start losgeht, sondern du bist in der Früh am Samstag ab 7 munter, weil dann ist irgendwann Warm-up. Dann ist Fahrerparade nur, glaube ich, in Le Mans, eine kurze. Dann ist das Rennen und Nachmittag um 3 am Sonntag ist es aus. Und bis du dann ins Bett kommst, ist Nachmittag abends. Also du hast ja, was das ist, 36 Stunden.
Ja, klar.
Und das ist dann körperlich schon eine Riesenherausforderung. Ja.
Diese Mille Miglia, Oldtimer-Klassiker. Aber wie hast du das erlebt, als du da mitgemacht hast?
Ja, super. Also tolle Veranstaltung. Bin 2012 das erste Mal gefahren. Mit einem Mercedes SS, Baujahr 1929, bin Jochen Maas. Er ist mehr gefahren als wie ich. Das Auto war aber schwierig zum Fahren, weil das Kritische an den Autos ist, erstens sitzt link auf der rechten Seite, das geht, dann hast du link, die Schaltgestänge hast links, das geht auch noch halbwegs, aber die Pedale sind verdraht, die Kupplung ist links, das Gaspedal in der Mitte und die Bremsen rechts. Also musst du da wirklich konzentriert sein, weil wenn du da mal auf einen Kreisfahrer hinpfeifst und du schon drückst das falsche Pedal, dann wird es gefährlich. Ja? Und damals war die Mille noch wirklich eine körperliche Anstrengung, weil wir, glaube ich, sind am Donnerstagabend, sobald wir starten, wir 50 gehabt haben, um 10 nach 7 in Bresche weggefahren, sind irgendwann um 1:30 in der Früh im Ferrari gewesen und um 5 in der Früh ist dann schon wieder Treffpunkt unten im Hotel, weißt du, so wieder zum Start, also Frühstück und dann shutteln sie. Also ich habe nie mehr pro Nacht, das wird zweieinhalb Stunden geschlafen. Und was da, wie soll ich sagen, das Besondere an der Mille ist und auch der Charme, Straßenverkehrsordnung gibt es da nicht. Ja. Die zweieinhalb Tage, also auch von den Carabinieri alles akzeptiert. Also es geht richtig flott
das
dahin.
Das denke ich mir.
Es geht sehr flott dahin. Da musst du aufpassen, es ist gefährlicher zum Teil. Ja.
Das war es fast schon in Feuer und Flamme für heute mit Karl Wendlinger. Unser Frage-Antwort-Spiel, darauf freue ich mich noch nach diesem Wochenende hier auf Südtirol 1. Ja, Südtirol 1 in Feuer und Flamme um kurz vor 12, wie gewohnt mit dieser letzten Runde hier, unserem Frage-Antwort-Spiel, dem Finale jedes Frühstücksratschers, auch heute mit dem Autorennfahrer Karl Wendlinger. Je schneller, desto
besser.
Das coolste Auto, in dem ich je gesessen habe.
Mercedes 300 SL, Flügeltürer.
Die Formel 1 ist?
Die Königsklasse im Motorsport.
Immer in meinem Handschuhfach habe ich?
Ein Tuch, um die angeschlagene Scheibe abzuwischen.
Immer in meiner Hosentasche habe ich?
Mein Handy.
Karl in drei Worten ist?
Ruhig, gemütlich und ein bisschen ungeduldig.
Tiroler zu sein ist?
Freut mich sehr von der Landschaft, von dem Verständnis hier und einfach von der Art und Weise, wie ich aufwachsen habe dürfen.
Die Südtiroler sind für mich?
Die sind für mich, wo wir irgendwann mal dazugehört haben.
Denke ich heute an meinen Unfall damals beim Großen Preis von Monaco?
Denke ich mir schon, schade, dass passiert ist.
Ich lache gerne über.
Gerhard Bolt.
Zornig macht mich.
Wenn mir mehr ungerecht behandelt.
Traurig, finde ich.
Wenn es Kindern nicht gut geht.
Meine Frau Sophie ist?
Ein starker Rückhalt.
In 10 Jahren möchte ich?
Nur so schön leben, als wir heute.
Und ein richtig gutes Mittagessen wäre jetzt für mich?
Ein großer Teller Spaghetti.
Wie magst du sie am liebsten? Womit? Mit welcher Sauce?
Tomaten, Oliven und vielleicht ein bisschen Mozzarella.
Gut. Kochst du selber auch manchmal?
Nein, tue ich mir schwer.
Kommst du mal nach Südtirol, gute Nudeln essen.
Okay.
Danke, Karl Wendlinger. War mir eine Freude. Viel Spaß bei allem noch, was machst. Danke für deine Zeit und mach's gut.
Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12. Mit Sarah Bernardi.